Die Uhr des Präsidenten. Um 23.13 Uhr erreichte ihn aus dem Radio die Meldung seines Todes. Sein Blick fiel in diesem Moment unwillkürlich und erschrocken auf die Wanduhr, die ihm schon seit Jahren zu laut tickte. Immer wieder hatte er den Gedanken gehabt, sie fortschaffen und durch eine moderne, digitale Uhr ersetzen zu lassen, möglichst eine Weltzeituhr, sodass er vom Schreibtisch aus auf einen Blick alle Zeiten auf der Erde gleichzeitig vor sich gehabt hätte und damit das Gefühl, die Welt zu beherrschen. Denn immer war es ihm vorgekommen, als herrsche der über die Welt, der die Zeit der Menschen kontrollieren konnte. Es hätte ihm in all den Jahren eine ungeheure Beruhigung verschafft, genau zu wissen, wann die Börse in Tokio schloss und in New York eröffnete. Er hatte sich das täglich telefonisch durchgeben lassen, aber das waren immer nur ungenaue Auskünfte gewesen, auf die er sich niemals wirklich ganz verlassen konnte. Dennoch hatte es ihm ein körperliches Wohlgefühl vermittelt zu wissen, wann sein Geld wo für ihn arbeitete und wann es sozusagen schlief. Er konnte zunächst nichts anderes tun, als weiter auf die Uhr zu starren, die ihren Sekundenzeiger quälend langsam, wie es ihm vorkam, aber stetig vorwärts schob. Die Uhr war ein Geschenk. Vermutlich hatte er sich deshalb bisher nicht von ihr getrennt, das Geschenk eines Mannes, der sein bedingungsloses Vertrauen gehabt hatte, den er für seinen Freund, den einzigen wirklichen Freund gehalten hatte, was natürlich ein Irrtum gewesen war, sein Irrtum, für den er ihn allerdings hatte bezahlen lassen. Er hatte ein Staatsbegräbnis für ihn angeordnet, 8 Jahre war das nun her. Er hatte ihn jenseits des Parks in einem Ehrengrab beisetzen und an hohen Staatsfeiertagen sein Grab unter zahlreichen Kränzen verschwinden lassen. Er ärgerte sich darüber, dass er ausgerechnet in dieser Minute daran denken musste, und er schob den Gedanken weg, während er beobachtete, wie der schmale goldene Sekundenzeiger endlich über den großen goldenen Zeiger mühelos und geräuschlos hinwegglitt und dieser mit einem kleinen Ruck einen Strich weitersprang. 23.14 Uhr, dachte er und atmete tief aus. Er hatte das gesehen, und also konnte es nicht sein, dass er tot war. Er ging zum Radiogerät hinüber, das auf einem Wandvorsprung unterhalb der Uhr stand und aus dem nun ein nicht abreißender Schwall jubelnder Menschenstimmen zu hören war. Er hatte nach dem Verkünden der Meldung nicht mehr wahrgenommen, was in den anbrechenden Lärm hinein noch gesagt worden war. Aber er wollte das auch nicht wissen und drückte den Ausschaltknopf. Unter dem Balkon vor den großen Fenstern, deren Vorhänge jetzt zugezogen waren, hörte er, wie sich die Menschen versammelten. Es musste eine große Volksmenge sein, so groß, wie er sie für die Frühjahrsparaden und die Herbstansprachen auf dem Platz hatte aufmarschieren lassen, ein Gedanke, bei dem sich etwas in ihm schmerzlich zusammenzog. Er konnte durch die geschlossenen Scheiben Sprechchöre hören, aber er verstand kein Wort. Hinter dem dicken Samt der Vorhänge war er auf eine weiche Weise geschützt vor der aufschäumenden und lange aufgestauten Aggressivität der Leute und ihrer unkontrollierbaren Freude, Gefühlen, vor denen er sich zeitlebens gefürchtet hatte. Er stand starr, wagte keine Bewegung, atmete flach und versuchte, sich auf das Geschehen draußen zu konzentrieren. Dass sie sich um diese Zeit mitten in der Nacht, sofort nachdem die Durchsage im Radio gekommen war, versammelten, hatte nichts Gutes zu bedeuten.